Radio 1. Live aus dem Bikini Berlin.
2021. Das Jahr ist ja noch jung und wer weiß, was es uns so bringt. Aber eins steht schon mal fest. In diesem Jahr feiert der Berliner Verlag Reprodukt seinen 30. Geburtstag. Pro Jahr erscheinen bei Reprodukt rund 40 Titel. Ungefähr ein Drittel davon sind Comics für Kinder. Der unabhängige Verlag hat Graphic Novels schon veröffentlicht, als kaum jemand den Begriff überhaupt kannte. Reprodukt hat neue Welten eröffnet und gezeigt, dass die Möglichkeiten des Erzählens wirklich unbegrenzt sind. Dirk Rehm hat den Reprodukt-Verlag vor 30 Jahren gegründet und heute Abend wird er uns, ich freue mich sehr, alle Facetten der Verlagsgeschichte ein wenig näher bringen, vom ersten Comic bis zur aktuellen Lockdown-Lage, und dazu sage ich herzlich willkommen, lieber Dirk.
Vielen Dank, guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend. Wie feierlich ist dir denn so zum Jubiläum schon?
Auch ich wärme gerade erst an, würde ich sagen, noch nicht so richtig. Wir planen eigentlich erst für den Herbst so richtige Jubiläumsaktion, speziell eine Ausstellung in der Galerie Neurotitan in Berlin-Mitte, zusammen mit Marvel, oder vor allen Dingen eigentlich mit Marvel da geshowcased, unser Berliner Zeichner, der durch Kinderland bekannt ist. Und im Rahmen der Ausstellung können wir hoffentlich viele Veranstaltungen machen, sofern sich dann bis dahin hoffentlich die Corona-Situation beruhigt hat.
Ja, ich drücke auch euch dafür die Daumen. Wir fangen vielleicht erstmal ganz, ganz vorne an mit dem ersten Comic, Dirk. Wie sah das erste Reprodukt-Produkt aus?
Der erste Comic war Der Tod von Speedy von Jaime Hernandez, ein mexikanisch-amerikanischer Zeichner, der in den 80ern schon angefangen hat, Comics zu machen, die vor allen Dingen inspiriert waren aus dem, was er selber erlebt hat. Das spielt alles in den Vororten von Los Angeles, in der Musikszene der damaligen. Es geht um Bandenkriege, um Liebe, um ganz viel Aktion eigentlich, und für mich war das sehr spannend zu lesen damals, und das war eigentlich so der erste Zeichner aus meiner Generation oder der erste Comic, der von Zeichnern meiner Generation gezeichnet wurde, der mich total berührt hat und wo ich mich wiederfinden konnte auch in der eigenen Punk-Sozialisation in Deutschland.
Okay, da versteht man so ein bisschen, was dich da so getrieben hat. Hast du damals geahnt, jetzt beginnt eine beispiellose Verlagsgeschichte in Deutschland, die uns auch noch viele Preise einbringen wird? Oder war das zumindest dein Ziel? Oder mit welchen Ideen bist du damals an den Start gegangen?
Nein, das war damals noch alles analog zum Beispiel. Wir haben die ersten 3-4 Jahre nur ein Buch pro Jahr gemacht. Das ging sehr langsam, weil wir noch zum Beispiel Lettering von Hand ausschneiden mussten, aufkleben mussten auf Papier. Wir mussten in die Dunkelkammern gehen, um die Druckfilme zu produzieren. Das war alles sehr langwierig und es gab kaum Publikum für diese Bücher. Wir haben 1.000, 2.000 Auflagen gemacht und es war überhaupt nicht abzusehen, dass wir eines Tages mal 40 Bücher im Jahr machen können.
Krass.
Das war eigentlich so eher für mein Umfeld eben auch, um zu zeigen, sowas gibt es auch im Comic. Und ich fand, es war eben ein Thema, auch bei anderen amerikanischen Comics, mit denen wir angefangen sind, die in meinen Augen nicht so richtig zu anderen deutschen Verlagen gepasst hätten, weil die sehr authentisch sind, und die deutschen Verlage um die Zeit Carlsen, Egmont waren die größten, die haben doch eher generische Massenware aus Amerika und aus Frankreich übersetzt.
Verstehe. In den letzten 30 Jahren hat sich auf dem deutschen Comicmarkt ja echt einiges getan, ne? Der Heftchenboom und das Manga-Phänomen in den 90ern. Das Wort Graphic Novel ist seit den Nullerjahren, würde ich so sagen, in aller Munde. Auch dank eurer Arbeit natürlich. Ist Deutschland eigentlich, wie siehst du das, noch so ein Comic-Entwicklungsland oder sind wir schon Schwellenland? Wie ist da die Einschätzung und Entwicklung?
Ja, tatsächlich schon Schwellenland, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr als das. Es hat lange gedauert auf jeden Fall, aber mittlerweile sind die Comics, die wir machen, die Graphic Novels, schon sehr, man sieht sie überall. Wir arbeiten im Moment eigentlich gerade mit kleinen, unabhängigen Buchhandlungen zusammen, die uns wohlgesonnen sind und uns toll repräsentieren. Und wir haben ein Lesepublikum jetzt eigentlich irgendwie in allen Altersklassen, würde ich sagen, eben von den Kindern an bis ins hohe Lesealter. Und es ist schon relativ bekannt jetzt, was wir machen, obwohl die Auflagen noch immer nicht großartig sind, ist nicht zu vergleichen mit denen, was Belletristik verkauft, was gute Romane absetzen. Aber wir wachsen und wachsen langsam, aber stetig. Also es ist mir eigentlich ganz, ganz lieb so. Es passiert eigentlich ganz organisch. Es gibt keinen Hype, sondern es wächst so langsam. Das Interesse wächst.
Okay, was würdest du sagen? Ich habe heute versucht zu verstehen, was ist so die die Einstiegsproblematik? Wie kriegt man den Leser an eine Graphic Novel? Ist das Schwierige, dass einem eben nicht nur die Geschichte, das Thema und der Erzählstil, sondern eben auch die Art des Zeichnens gefallen muss? Oder wie würdest du das so beschreiben?
Also en gros ist eigentlich so, dass über das Thema der Leser zu den Comics kommt. Also in der Breite jedenfalls habe ich den Eindruck, dass die Leute eher schauen, okay, was interessiert mich, was für ein Thema interessiert mich? Es gibt zum Beispiel Logic Comics, das ist nicht bei uns, aber es gibt Bücher über Mathematik, über Quantenphysik, über den Finanzmarkt, also Comics über zu diesen Themen. Und die erreichen eine sehr große Leserschaft, obwohl die Zeichnungen oftmals sehr 0815 sind, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist sowas, was bei uns zum Beispiel Kinderland von Marvel nochmal, der hat das Thema Mauerfall. Vor dem Mauerfall spielt dann eigentlich die Geschichte, das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, wo ein Junge eben gleichzeitig mit dem Mauerfall erwachsen wird, der ein großes Publikum angesprochen hat und anspricht, der sich stetig sehr gut verkauft. Oder wir haben Irmina von Barbara Jedin im Programm. Da geht es um die Lebensgeschichte ihrer Großmutter, die erst Freigeist war in England, Fremdsprachensekretärin, studiert hat und dann nach Deutschland gehen musste, zurückgehen musste aufgrund der Devisenzahlungen, die eingestellt wurden im Dritten Reich. Und die sich dann an einen Nazi-Architekten verliebt hat und mit dem gehen geheiratet hat und dann eigentlich eine 180-Grad-Wandlung vollzogen hat als Mitläuferin im Dritten Reich. Und das sind so Geschichten, die viele Leute auch wahrscheinlich über ihre Großeltern mit sich rumtragen und auch ein Buch, das von Älteren gelesen wird, von auch über 60-, 70-Jährigen sogar.
Okay, das kann ich total nachvollziehen. Also übers Thema kommt man zur Graphic Novel, verstanden. 40 Veröffentlichungen pro Jahr ist so aktueller Stand, das ist eine tolle Entwicklung. Wenn man das so hochrechnet, wie sich das gesteigert hat auf 30 Jahre, eine ganz schöne Menge Holz. Jetzt kommt die vermutlich böse Frage, alle haben ja ihre Kinder alle gleich lieb, aber was waren die tollsten Veröffentlichungen für dich bei euch in den 30 Jahren oder die größten Erfolge oder wie auch immer du aufdröseln möchtest?
Tatsächlich ist es uns am nächsten natürlich, wenn wir deutsche Autoren fördern können und deutsche Autoren erfolgreich sind. Das ist immer ein total tolles Erlebnis, das mitzubekommen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel von Lukas Jüdiger Unfollow veröffentlicht. Der hat irre viele gute Besprechungen bekommen im Feuilleton, war auch im Fernsehen, im Radio sehr viel und war einer der Comics des Jahres, auch beim Buchreport zum Beispiel. Und so einen Erfolg eben mitgestaltet zu haben, ist eigentlich die größte Belohnung. Das gleiche gilt eben für andere Bücher wie Kinderland von Marvel, Mina von Barbara Jelin, wie schon erwähnt, oder Shit is Real von Aisha Franz. Das wurde für den LA Book Prize sogar nominiert, jetzt vor einem Jahr, glaube ich 2019. LA Times Bookpreis, der sehr renommiert ist. Solche Sachen sind eigentlich das toll, wenn wir merken, also was wir toll finden, findet auch ein Echo da draußen.
Ja, absolut. Da weiß man doch, dass das, was man macht, richtig ist. Aber gut, 30 Jahre sprechen da ja auch eine klare Sprache. Was noch wissenswert ist über den Reproduktverlag und das Jubiläum in diesem Jahr, das wird uns der Grimm garantiert nach ein bisschen Musik verraten. Zu diesem Zwecke haben wir Tupac aufliegen. Und wir kommen zurück zu meinem Gesprächspartner Dirk Rehm. Der hat vor 30 Jahren den Reproduktverlag gegründet und das Jubiläum ist natürlich ganz, ganz großartig, der Verlag per se eh. Lieber Dirk, wie bist du selber eigentlich zum Comic gekommen? Wer waren deine ersten Comichelden?
Ich glaube, Patsy war tatsächlich mein erster Comicheld, der kleine Bär der mit Bär. Der blauen Mütze. Er, da war ich sehr klein, wahrscheinlich 4 oder 5 oder 6. Ich habe die, glaube ich, noch gelesen, die Bilder gelesen, ohne dass ich den Text verstehen konnte. Das ist das Erste, was ich mich erinnere. Aber dann eigentlich so der klassische Weg, den Leute meiner Generation genommen haben, also Asterix. In den 70er Jahren gab es das Zack-Magazin, das französische Comics nach Deutschland gebracht hat, das ich ganz großartig fand.
Oh ja, stimmt, ja.
Dann gab es Schwermetall, also ich habe so das Gefühl, dass ich mit dem Comic mitgewachsen bin oder umgekehrt. Jedenfalls gab es immer was mich wieder interessierte. Ich war mal eine Zeit lang raus und dann kam wieder was mich reingebracht hat. Schwermetall eben, das war so eine Öffnung auch in eine neue Welt, neue Fantasiewelt. Wir hatten gerade über François Bouc gesprochen, der eben auch da drin veröffentlicht wurde. Und den U-Comics damals. Und dann fing, was ich zu Anfang sagte, die Amerikaner an, die Zeichner, die meinem Alter entsprachen, Comics zu machen über ihr eigenes Leben und ihre Erfahrungen, ihre Träume, ihre Vorstellungen. Und das hat mich sehr angesprochen und damit war ich dann quasi auch motiviert, in den Verlag zu starten.
Ja, verstehe. Ja, und ja auch gut vorgebildet, könnte man sagen. Mhm. Nur damit unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht denken, die haben so Gesprächs-Alzheimer. François Buck haben wir kurz thematisiert, der Dirk und ich, während sie Musik von Tupac gehört haben. Da habe ich nämlich gesagt, das war für mich so mein Einstiegscomic in so wertigere Veröffentlichungen. Das ist viele, viele Jahre her. Also wertig im Sinne von gebunden und großes Buch und ich habe richtig Geld auf den Tisch gelegt. Und deswegen hatten wir da irgendwie kurz mal das Thema. Was würdest du sagen, kann so ein Comic im besten Fall, was ein Roman einfach nicht kann?
Ja, ich finde ja, dass Comics noch viel direkter ansprechen als Romane. Also nichts gegen Romane, nichts gegen Literatur, aber nie wird in einem Roman, also wenn man in ein Buch schaut, sieht man erstmal nur lauter Zeichen. Und wenn man in einen Comic schaut, sieht man Zeichnungen. Und die kommen direkt aus der Hand, also aus dem Geist, dem Wesen des Menschen, der diesen Comic schafft. Und die vermitteln für mich ein Gefühl schon. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Wärme sein, das kann Kälte sein, das kann es gibt jedenfalls einen Einstieg in etwas und es gibt auch eine man ist ganz nah bei den Menschen eigentlich, wenn es gut gemacht ist, der Comic, der diesen Menschen zeigt, finde ich. Und wenn ein Comic gut erzählt wird, dann kommt man eben auch in die Welt dieses Menschen, auch in die geistige Welt, in die Fantasie dieses Menschen, wird man hineingezogen. Und das kann natürlich ein Roman auch, aber der Weg ist ein längerer. Man muss eben erstmal die Sprache natürlich können, man muss lesen können als Grundlage und beim Comic muss man das eigentlich nicht. Man wird angesprochen einfach so emotional sofort.
Okay. Was bei euren Veröffentlichungen auffällt, also bei ganz, ganz vielen, die ihr rausbringt, ist, dass die Bildsprache und die Form verlassen oft so den klassischen Frame. Also es wird wahnsinnig experimentell und sehr ideenreich gearbeitet. Gibt's Experimente, die dir oder euch als Team zu weit gehen, wo ihr als Verlag sagt oder vielleicht sagen müsst, also nee, das geht leider nicht, das können wir dem Kunden nicht mehr vermitteln? Oder geht alles?
Nee, es geht nicht alles, das stimmt tatsächlich. Also wir verstehen uns eigentlich schon als Verlag, der Unterhaltung produziert. Also wir sind eigentlich relativ in dem Feld, in dem wir arbeiten, finde ich uns eigentlich sogar recht konservativ. Also es soll immer eine Geschichte erzählt worden bei den Comics, die wir veröffentlichen und es soll immer ein guter Einstieg eigentlich auch gewährleistet werden, dass man weiß, wie man in die Geschichte kommt, dass man mitgenommen wird. Und es gibt natürlich sehr viele Comics, die sehr experimentell sind. Bei uns gibt es so ein paar, Birgit von Max Baltinger zum Beispiel. Es gibt aber andere Verlage wie Rote Pol etwa aus Kassel, die machen experimentellere Comics, die eben auch nicht so ein großes Publikum finden und machen ganz tolle Bücher, die wir uns aber eigentlich nicht mehr leisten können, weil wir so groß sind, dass wir eben Gehälter zahlen müssen und schauen müssen, dass wir auch Bücher produzieren und sich verkaufen. Also leider sind wir da so ein bisschen beschränkt in unserem Programm, aber auch bewusst. Also wir sind ganz zufrieden damit auch, dass wir so arbeiten, wie wir halt arbeiten.
Mhm. Wir haben auch während der Musik geklärt, 8 Mitarbeiter sind beim Reproduktverlag insgesamt tätig, also nur um mal so eine Größenordnung für unsere Hörerschar da rauszustellen. Sag mal, wie sichtet ihr so den Markt? Also bei Musik weiß man ja, da werden Demos verschickt oder wurden früher oder man schickt so Proben, Links heute oder Gedöns. Wie kommt ihr denn an eure neuen Talente? Also schicken die Leute euch Zeichnungen oder kriegt ihr ganze Geschichten gezeichnet schon eingereicht oder läuft das über Empfehlungen oder gibt es so Trendbörsen, wo sich alle treffen, die irgendwas Schön, dass du lachst. Erzähl mal, wie ist es wirklich?
Du sprichst du von deutschen Zeichnern und da ist es eigentlich so, dass was uns jetzt im Corona-Jahr sehr gefehlt hat und auch wahrscheinlich dieses Jahr fehlen wird, dass wir gerne auf Festivals gehen, auf Messen gehen und da in Kontakt treten mit zumeist jungen Zeichnern und Werke gezeigt bekommen und uns auch dafür begeistern hin und wieder. Und daraus etwas entsteht, dass wir einfach zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, das ist super, damit möchten wir arbeiten, wir möchten mit dir arbeiten oder wir finden deine Arbeit schon so toll, das möchten wir direkt veröffentlichen. Das passiert aber bei uns relativ selten. Also wir sind ja ein Autorenverlag, das heißt, wenn wir erstmal einen Zeichner angefangen haben, dann möchten wir auch sein nächstes, sein übernächstes Buch und so weiter veröffentlichen. Und dadurch sind bei uns sehr viele Programmplätze schon besetzt. Und wir sind sehr vorsichtig, neue Zeichner aufzunehmen. Dafür sind wir fast nicht mehr der richtige Verlag. Sie haben jetzt dieses Jahr einen neuen Zeichner, Matthias Lehmann aus Leipzig, den wir veröffentlichen werden mit einer Geschichte über schwules Leben in Deutschland in 50er und 60er Jahren, in DDR und Westdeutschland sogar. Parallele wird das Buch heißen. Der arbeitet aber jetzt schon 5 Jahre an dem Buch und wir haben für nächstes Jahr auch 2, 3 Projekte mit deutschen Zeichnern, die für uns neu sind. Aber wir versuchen auch mit den Zeichnern viel zu arbeiten. Es gibt einen Redakteur, der die Arbeiten sehr nah begleitet und sehr zeitaufwendig immer und auch ganz schwer am Anfang abzuschätzen, wie lange es dauern wird, bis so ein Buch fertig ist.
Das glaube ich. Ich finde das schön. Ich habe gerade richtig das Gefühl, wir gucken bei euch so ein bisschen in die Verlagswerkstatt. Wie ist es euch in Corona-Zeiten ergangen? Habt ihr das ganz stark gemerkt oder nicht, weil ihr erst noch viel hattet, was ihr abarbeiten konntet und musstet so in eurem, wie nennt man das, Arbeitsverlauf?
Ja, der Buchmarkt an sich ist sehr glimpflich mit einem blauen Auge davon gekommen, habe ich so den Eindruck, wenn ich jetzt so das Börsenblatt lese und die Buchbranche beobachte. Wir hatten eigentlich nur im März, als der Lockdown begann, der erste bis Mitte März bis Mitte April hatten wir einen Absturz, wo auch eben nicht klar war, wie sich das alles entwickelt, hatte ich so das Gefühl, wo ja die größten Ängste da waren und seitdem haben wir uns eigentlich gut erholt und wir haben letztes Jahr ein paar Aktionen gemacht, Signieraktionen zum Beispiel, dass wir Bücher verkauft haben, die von Zeichnern signiert worden sind. Das heißt, es ist auch eine Zeichnung drin in Büchern bei den deutschen Zeichnern und das wurde sehr gut angenommen. Wir haben das Glück gehabt, mehrere Preise letztes Jahr zu bekommen. Den Deutschen Verlagspreis, einen Verlegerpreis, K.H. Zillmer Verlegerpreis in Hamburg. Glückwunsch. Ja, dann gab es Corona-Soforthilfe. Also wir sind so ganz gut mit einem blauen Auge davon gekommen letztes Jahr.
Das freut mich total zu hören. Ja, wahrscheinlich wird jetzt aber die Jubiläumsfeierlichkeiten, das wird vielleicht nicht ganz so laufen wie geplant, obwohl du hast eingangs erzählt, ihr seid mehr so auf Herbst fokussiert. Ne? Was steht denn da so an, wenn alles gut läuft? Du darfst, wir halten natürlich nach, was sich dann wirklich umsetzen lässt, falls bis Herbst das Corona-Ding doch noch nicht so weit durch ist. Aber hau mal raus, was ihr wünschenswerterweise machen würde zum Jubiläum.
Es gibt zum Beispiel ein Festival im Juni in München, das Comic Festival. Da hoffen wir sehr, dass es stattfindet. Letztes Jahr wurde der Comic Salon Erlangen ja abgesagt. Das ist eigentlich alles Highlight alle zwei Jahre in dem, was wir überhaupt machen, wo ganz viel Zulauf ist. Und München ist so das Zweitbeste. Da werden wir einige Zeichner einladen und auch feiern, wahrscheinlich auch eine Party machen. Und in Berlin auch nochmal, aber wie gesagt, in Berlin eher ab Oktober auch eine Party oder mehrere Partys an der Galerie Neurotitan, wo wir auch neue Bücher vorstellen werden und wenn es möglich ist, dann auch wieder ausländische Zeichner einladen. Das sind eigentlich so die Pläne, aber so ganz konkret haben wir das noch nicht gefasst alles.
Ich drücke aber die Daumen, dass sich das alles so umsetzen lässt, dass ihr euch feiern lasst. 30 Jahre muss man auch erstmal durchhalten als Verlag und dazu herzlichen Glückwunsch nochmal ausdrücklich an dieser Stelle auf mindestens weitere 30. Danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank. Ja, ich danke.
Und wenn unsere Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben und sagen, okay, das muss ich doch mal checken, was es da so gibt bei Reprodukt, dann können sie das unter reprodukt.com. Ich möchte mal sagen, und das sage ich nicht nur, weil der Dirk jetzt noch an der Leitung ist oder mit mir überhaupt dieses Interview geführt hat, die Seite ist vorbildlich. Man kann da wirklich ganz, ganz toll eintauchen und so wie ich heute viel, viel, viel mehr Zeit verbringen als ursprünglich mal angedacht, weil so wirklich jeder Veröffentlichung tolle Sachen zum Probelesen sind und als Info und das ist ganz, ganz toll. Also lassen Sie sich da doch einfach mal drauf ein in die großartige Welt des Reproduktverlags im Allgemeinen und die vielfältige von den Graphic Novels dort im Besonderen. Lieber Dirk, danke dir fürs Gespräch, schönen Abend und grüß die Kollegas, herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen.
Ja, herzlichen Dank.
Tschüssi.